So, dann machen wir weiter. Wir sind immer noch in Hebräer 1. Wir haben 13 Kapitel. Ihr werdet es gemerkt haben, ich gehe da nicht immer so stringent nach dem Handout. Ich habe euch da mehr Sachen reingeschrieben, sodass ihr das vertiefen könnt. Ne? Wir lesen nicht alle diese Stellen. Könnt euch grob daran orientieren, könnt euch da auch Notizen machen. Ich hatte vorhin erwähnt, das Thema Reinigung von Sünden plus Erhöhung ist ein ganz zentrales im Hebräerbrief. Ihr habt hier nochmal eine Aufstellung, wo das genau diese Kombination noch öfter vorkommt, in Kapitel 8, Vers 1. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in dem Himmel. Kapitel 10, dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Kapitel 12, Vers 2 kommt auch morgen in der Predigt, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones, Gottes. Ja. Ja, also immer wieder diese Kombination. Der Erhöhte ist derjenige, der die Sündenvergebung erwirkt hat. Interessanterweise, einfach als Nebenbemerkung, im Hebräerbrief kommt das Thema Auferstehung so gut wie gar nicht vor. Ganz komisch. Es ist nicht so, dass der Schreiber das nicht geglaubt hat, sondern er hat es vorausgesetzt. Er sagt, er ist gestorben und jetzt sitzt er zu Rechten. Irgendwann muss er auferstanden sein, richtig? Aber nirgends führt er das aus. Allein in Kapitel 13 gibt es einen kurzen Hinweis in Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, unser Herrn Jesus Christus. Ja, da ist die einzige Aussage, der Vater hat den Sohn oder hat den Hirten aus den Toten heraufgeführt, auch wieder sehr indirekt. Und ansonsten ist die Auferstehung nirgends thematisiert. Gut, das wird sonst im Neuen Testament oft beschrieben. Paulus führt das sehr ausführlich aus, in 1. Korinther 15, anderen Stellen. Der Hebräerbrief hat andere Schwerpunkte einfach. Ja? Die Kreuzigung und die Erhöhung. Hier nochmal eine Zusammenfassung der Beschreibung. Jesus ist Herrscher, er ist Schöpfer, er ist Gott, er ist Erhalt, der Erlöser, König und Richter, er ist Gott. Er ist alles in einem. Ja? Also total kompakt, komprimiert beschrieben. Und dann gibt es die Schlussfolgerung daraus. Deswegen, Kapitel 2, müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Das ist die erste Warnpassage. Also ich hatte euch gesagt, immer Theorie und Praxis im Hebräerbrief. Und da ändert sich auch immer der Modus. Also es kommt dann direkte Anrede in den Warnpassagen. Das merkt man sehr deutlich. Also hier ist der erste Einschnitt. Weil das und das so ist, weil Jesus über den Engeln steht. Und zwar, weil Jesus das endzeitliche Reden Gottes ist. Weil Gott sich in Jesus offenbart hat, weil er selber zu uns gekommen ist. Weil Gott redet, deswegen. Ja, eine Schlussfolgerung. Deswegen müssen wir, der Schreiber und die Empfänger und damit auch wir, umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Der erste Grund, Gottes Reden durch seinen Sohn ernst zu nehmen, ist, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Der Begriff, der hier verwendet wird, ist sehr außergewöhnlich. Er kommt aus der Schifffahrt und meint ein Schiff, das vielleicht Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate lang in die richtige Richtung gesegelt ist, aber nie am Ziel ankommt, weil man irgendwann zwischendurch nachlässig, träge, unkonzentriert wird und sich einfach treiben lässt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man übers Mittelmeer segelt und zufällig vom Wind in den richtigen Hafen getrieben wird, tendiert gegen Null. Und das ist das Bild, das hier verwendet wird. Er sagt, wir müssen auf das hören, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Ja, das Gegenteil von vorbeigleiten ist am Ziel ankommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes geht davon aus, dass es die Gefahr gibt, nicht am Ziel anzukommen. Und nochmal, dieses Bild vom Schiff zeigt, man kann lange in die richtige Richtung unterwegs sein und trotzdem nicht ankommen. Ja, ist nur angedeutet hier, das ganze Thema Verlierbarkeit des Heils, komme ich noch drauf zu sprechen. Hier ist das höchstens angedeutet, aber es ist angedeutet, es ist dieses Bild. Und dann führt er weiter aus. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, welche Zeit beschreibt er hier? Durch Engel verkündetes Wort ist offensichtlich eine Anknüpfung an Hebräer Kapitel 1. Gott hat durch die Propheten geredet, jetzt durch den Sohn. Und es gibt auch in Kolosser, glaube ich, eine Stelle, wo gesagt wird, dass Gott im Alten Testament immer irgendwie durch Engel geredet hat. Also Engel waren die Vermittler der Botschaft Gottes, ne, zu Propheten und so weiter. Und hier sagt er, ja, das durch Engel verkündete Wort, das Gott in der Vergangenheit im Alten Testament gesprochen hat, das war schon fest. Das heißt, das galt. Wenn Gott etwas ankündigt, dann hat er es getan. Und dabei waren die Boten eigentlich nur Engel, nur Diener Gottes. Aber jede Übertretung und jeder Ungehorsam, den hat Gott vergolten, den hat Gott bestraft. Daraus schließt der Schreiber des Hebräerbriefes, wie werden wir dann entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Also versteht im Alten, Hebräer 1, früher hat Gott durch Propheten, durch Engel geredet, jetzt durch den Sohn. Das, was Gott durch Engel geredet hat und Propheten, das war gültig. Gott hat darauf bestanden, dass man es ernst nimmt. Jetzt hat er durch den Sohn geredet. Was glaubt ihr, passiert, wenn man das ignoriert? Dann drückt Gott natürlich ein Auge zu, oder? Im Alten Testament war er streng und jetzt ist er nicht mehr streng. So denken wir Christen oft. Der Hebräerbrief sagt genau das Gegenteil. Er sagt, wenn der Redemodus Gottes gesteigert ist, wenn Gott nicht mehr einfach durch Propheten oder Engel redet, sondern durch seinen Sohn, durch Gott selbst, dürfen wir das dann einfach ignorieren? Ist das dann gleichgültig, leichtfertig? Oder was erwarten wir, wenn wir das missachten? Er sagt das hier als rhetorische Frage, die er gar nicht beantwortet. Aber was ist impliziert? Was ist die Logik dieser Aussage? Steigerung, definitiv Steigerung. Steigerung im Redemodus und damit Steigerung in der Verantwortung. Ja? Es ist eben nicht im Neuen Testament, da ist nicht so wichtig, sondern im Gegenteil. Wenn Gott selbst kommt und die Botschaft selbst bringt, dann ist das nicht steigerbar. Das ist der absolute Höhepunkt. Und wenn ich das ignoriere, dann, also Gott schickt niemand anderen mehr. Das haben wir übrigens auch in dem Gleichnis in Markus gehabt, richtig? Der Weinbergspächter sagt, ich schicke meinen Sohn, meinen Letzten. Und was kommt danach? Sie töten ihn. Was tut er dann? Er sagt, ich werde hingehen und sie vernichten. Dann kommt das Gericht. Der schickt dann nicht noch. Das ist sein einziger Sohn, danach gibt es keine Steigerung, danach gibt es nur noch das Gericht. Und das genau ist die Logik dieses Abschnitts. Wenn ihr an die Unverlierbarkeit des Heils glaubt, ist das für mich okay. Ihr habt nur Schwierigkeiten, diesen Text zu erklären. Ich komme nachher noch drauf zu sprechen. Ich will euch nicht irgendwie davon wegbringen, das ist nicht mein Anliegen, aber wir müssen die Texte ernst nehmen. Wir haben in Hebräer 12 eine sehr ähnliche Aussage. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Ja, das Reden Gottes ist am Anfang des Hebräerbriefes ein großes Thema und am Ende wieder. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde die göttliche Weisung gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Also es ist sozusagen in Hebräer 12, 25 die Antwort auf diese Frage. Schon im Alten Testament hat Gott geredet und das Volk hat gesagt, wir können das nicht hören, das ist uns zu heftig. Und es war nicht nur die Kommunikation zu heftig, sondern auch der Anspruch. Sie sagen zwar, wir wollen die Gebote haben, aber sie haben sie nachher nicht gehalten. Und dann sagt der Schreiber, wie viel mehr wir nicht, die Steigerung, von der du sprachst, wenn wir uns von Jesus abwenden, der vom Himmel her zu uns gekommen ist, der vom Himmel her zu uns redet. Und zwar nicht nur eine Stimme vom Himmel, sondern er kam vom Himmel zu uns, um mit uns zu kommunizieren. Ja, also genau die gleiche Warnung am Ende des Hebräerbriefes nochmal. Und dann wird diese große Rettung, diese Botschaft vom Heil, Kapitel 1, Vers 14 sagt, wir sollen das Heil ererben. Und hier wird dieses Heil näher beschrieben. Diese Botschaft vom Heil ist, nachdem, also ich bin zurück in Kapitel 2, sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, also durch Jesus, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Und zugleich hat Gott Zeugnis gegeben durch Zeichen und Wunder und Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Spannendes Thema im gesamten Neuen Testament ist das Thema nach den Augenzeugen. Es wird immer wieder behauptet, ja, die Schriftstücke des Neuen Testaments, ob die alle so authentisch sind, ob das so zuverlässig ist. Mein muslimischer Freund erzählt mir auch, ja, hör mal, stimmt das, ist das nicht so, dass eure Bibel ständig verfälscht wurde und verändert und jeder hat da was reingeschrieben. Das ist so ein verbreitetes Gerücht und das ist so absurd, das ist historisch so falsch. Wir haben so viele Dokumente, Schriftstücke aus den ersten Jahrhunderten. Es gibt kein antikes Schriftstück, das auch nur annähernd so viele Kopien und Abschriften hat wie das Neue Testament. Ja, da gibt es ein paar Variationen. Aber es ist nur ein Bruchteil dieser Änderungen, die irgendwie gewichtig sind. Ja, also Experten reden von weniger als 3%, glaube ich, ist die Zahl, wo einzelne Aussagen, Bibelverse nicht ganz klar ist, was ist das Original. Ja, da gibt es verschiedene Exemplare. Es gibt ansonsten die Abweichungen, sind einzelne Buchstaben oder unbedeutende Wörter, die inhaltlich keinen Unterschied machen. Also dieses Gerücht, die Bibel wurde ganz oft abgeschrieben und immer total verändert, das ist ein sehr hartnäckiges muslimisches Gerücht. Historisch wird kein ernsthafter Historiker das behaupten. Also es gibt eine große Varianz. Übrigens, das weltweite Zentrum für die Forschung der neutestamentlichen Dokumente ist ganz bei euch hier in der Nähe, in Münster. Die Universität in Münster ist darauf spezialisiert. Sie haben das Forschungszentrum. Und ja, da wird viel Forschung betrieben, um möglichst nah den Originalen zu kommen. Aber dass das irgendwie ständig, ne, dass jeder so sein Neues Testament neu geschrieben hat, das ist völlig abwegig. Und schon im Neuen Testament haben wir viele Aussagen darüber, dass die Überlieferung dessen, was Jesus gepredigt hat, dass man das ernst genommen hat, dass man darauf geachtet hat, dass es genau ist. Lukas, der Arzt und Historiker, sagt das in seinem Lukas-Evangelium am Anfang sehr explizit. Er hat gründlich geforscht. Er hat Augenzeugen befragt. Ja, er hat nicht einfach mal was geschrieben, was er da haben wollte, sondern ihm ging es um die Zuverlässigkeit. Wir haben in 1. Korinther 15, da sagt Paulus, ich habe euch überliefert, was ich empfangen habe. Und er beschreibt dann, dass es mehr als 500 Zeugen gab für die Auferstehung und so weiter. Ja, also dieses Thema ist im Neuen Testament häufig präsent. In 1. Johannes 1 heißt es, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben. Ja, also wenn man mal ein bisschen darauf achtet, das kommt häufig vor, die Zuverlässigkeit. Johannes 20 auch, da sagt er, also im Evangelium, diese Dinge habe ich aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Nicht irgendwelche Märchen aufgeschrieben. Apostelgeschichte 1, als Judas ersetzt werden soll im Apostelkreis, da ist das Kriterium, es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sein, in all der Zeit, und es muss ein Zeuge der Auferstehung sein. Ja, also die Jünger haben gesagt, als Apostel brauchen wir jemanden, der auch wirklich dabei war, der das nicht nur vom Hörensagen kennt, sondern der Augenzeuge war. Man hat sehr viel Wert darauf gelegt, auf die Zuverlässigkeit der Überlieferung. Und dann in Hebräer 2 kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Gott hat diese Botschaft bestätigt durch Zeichen, Wunder, Machttaten, Austeilung des Heiligen Geistes. Wenn man so will, ist das eine Zusammenfassung der Apostelgeschichte. Ja, die Apostelgeschichte belegt genau das. Die Verkündigung der Apostel war begleitet von Zeichen, von Wundern, von Heilungen und dann eben auch die Austeilung des Heiligen Geistes, die am Anfang besonders spektakulär und sichtbar war, weil Gott deutlich machen wollte, das ist hier keine Irrlehre, das ist nicht irgendwas, was sich Menschen ausgedacht haben, sondern Gott bestätigt diese Botschaft. Und wir sehen in der Apostelgeschichte sehr, also einfach klasse beschrieben, wie sogar ein Petrus. Ja, er kann nicht verstehen, dass das Evangelium jetzt noch zu den Heiden soll. Ist zwar komisch, weil Jesus immer wieder unter Heiden gewirkt hat und das auch angekündigt hat, aber Petrus kam es nicht an, ist nicht schlimm. Dann schickt Gott ihm halt eine Vision und sagt, Petrus, du übersiehst da etwas, ist auch für die Heiden. Und dann hat er sich selber überzeugt, ja, geht zu dem Cornelius, das läuft, kommt zurück nach Jerusalem, die anderen haben aber immer noch Zweifel. Und er sagt, Leute, was ich da gesehen habe, was Gott bestätigt hat durch Zeichen, durch Wunder, er hat den Heiligen Geist auch den Heiden gegeben. Also wir liegen falsch in unserem Denken, das ist nur für uns. Sagen, ja, stimmt, logisch. Ja, also diese Beschreibung ist eigentlich eine Zusammenfassung der Apostelgeschichte. Gott hat die Verkündigung von Jesus durch Zeichen, Wunder, Aussagen des Heiligen Geistes als wahrhaftig bestätigt. Warum haben wir das im Hebräerbrief? Weil hier Menschen waren, die schon lange Christen waren und offensichtlich eine jüdische Tendenz haben und sagen, Jesus nicht ganz so wichtig. Wir kehren mal zurück, ein bisschen mehr Altes Testament, ein bisschen flach gesagt, aber nicht nur Altes Testament, sondern die Rituale und die Opfer. Und diese Dinge, die wollen sie wieder einführen. Das ist eigentlich typisch menschlich. Wir wollen immer das, was wir gewohnt sind. Fühlen wir uns besser. Also man fühlt sich ehrlich gesagt auch besser, wenn man etwas leistet, richtig? Wenn man etwas tut, um gerettet zu sein. Es ist einfacher, als einfach zu sagen, zu kapitulieren und zu sagen, ich kann gar nichts für mein Heil tun, Jesus hat alles getan. Das meine ich nicht als Ruhekissen, aber als Grundlage für die Erlösung. Und genau das trichtet der Schreiber hier den Empfängern ein und sagt, wir dürfen die Botschaft von Jesus nicht irgendwie wieder hinten anstellen, sondern sie ist doch bestätigt worden und wir müssen daran festhalten. Ja, ein paar Sachen werde ich mal überspringen. Das ist eine Zusammenfassung dieses Abschnittes. Gottes Reden durch Jesus ist, ich habe es mal Spitzenkommunikation genannt, es ist nicht steigerbar, wie Gott durch Jesus geredet hat. Es ist der höchste Mediator. Jesus ist nicht so, wie ich ihn mir vorstelle, sondern so, wie er sich selber beschreibt. Ihm gehört die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Er ist Schöpfer, Erhalter, Erlöser und König, Herr und Gott persönlich. Alles in einem. Man kann Jesus nicht zu hoch einstufen. Man kann Jesus nicht zu viel verehren, nur zu wenig. Und weil er ist, wer er ist, und weil er persönlich zu uns gekommen ist, ist das, was er sagt, von höchster Wichtigkeit. Wer es nicht mehr ernst nimmt, riskiert, am Ziel nicht anzukommen. Das ist die Aussage von Hebräer 2, 1 bis 4. Schauen wir uns das Kapitel Hebräer 2 noch zu Ende an und kommen dann zu 3 und 4 natürlich. Es geht weiter mit Engeln ab Vers 5. Da heißt es in Vers 5, denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Also die Zukunft gehört nicht Engel. Nicht Engel übernehmen irgendwann die Herrschaft, sondern der Menschensohn, Jesus. Und da heißt es in einem Zitat aus Psalm 8, müsste es sein, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder des Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Wann wurde Jesus unter die Engel erniedrigt? Bei der Menschwerdung. Also, damit ist impliziert und vorausgesetzt, Jesus war über den Engeln. Ja, Hebräer 1 hat das bewiesen und hier nochmal die Aussage. Jesus war über den Engeln. Es gibt immer die Kategorie Gott, Engel, Mensch. Ja, es gibt nur diese drei Kategorien. Jesus war über den Engeln, wurde erniedrigt unter die Engel. Was ist denn unter den Engeln? Mensch. Jesus wurde Mensch und danach hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also zurück über die Engel. Wann war das? Himmelfahrt. Und dann heißt es, du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Hä, Moment mal, ist Jesus alles unterworfen oder nicht? Die Antwort ist nein, tatsächlich. Wird ihm denn noch alles unterworfen? Ja. Wir hatten das schon in Kapitel 1, Vers 3. Ja, er ist der Erbe aller Dinge. Wir haben das am Ende von Kapitel 1. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße. Und jetzt haben wir hier in Kapitel 2, Vers 8 nochmal die gleiche Aussage. Der Vater unterwirft alles dem Sohn. Und dann heißt es, jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Also, es ist einerseits Realität, Jesus ist schon erhöht, aber seine Herrschaft setzt er noch nicht durch. Das ist ganz einfach sichtbar. Schaut in eure Umwelt oder schaut in euer eigenes Leben. Ist Jesus Herr über alle Dinge? Leider nicht. Sonst gäbe es keine Sünde und kein Leid mehr auf dieser Erde. Ist Jesus schon auf dem Thron? Ja, aber noch nicht alle seine Feinde sind ihm unterworfen. Das ist Zukunft, die er jetzt aber schon angetreten hat. Deshalb, wenn wir Jesus anbeten, er ist auf dem Thron, dann ist das richtig, er ist auf dem Thron, aber er hat seine Herrschaft noch nicht durchgesetzt. Und deshalb beten wir auch weiterhin, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Theologie und weil es halt im Neuen Testament ein großes Thema ist. Das Reich Gottes ist schon da, aber es hat sich noch nicht komplett durchgesetzt. Ja, das wird erst passieren, wenn Jesus wiederkommt. Aber das Reich Gottes ist schon angebrochen. Ja? Jesus sagt das auch in Evangelien. Einerseits kündigt er an, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und dann sagt er, wenn ich aber die Dämonen vertreibe, dann ist das Reich Gottes mitten unter euch. Ja? Wir haben beide Aussagen, es ist beides gleichzeitig und eben auch an dieser Stelle sehr in einem Vers zusammengebracht. Es ist ihm schon alles unterworfen, aber irgendwie noch nicht alles. So, wir leben darauf hin.
Und dann nochmal Vers 9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wieder die Menschwerdung, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Ton schmecke.
Ganz spannende Aussage. Jesus wurde erniedrigt, jetzt erhöht. Und wofür die Erniedrigung? Wofür musste er Mensch werden?
Damit er durch Gottes Gnade für jeden den Ton schmeckte. Kleiner Seitenhieb an dieser Stelle. Ich bin kein Anti-Calvinist. Ich will auch niemanden hier schlecht reden. Aber es gibt im Calvinismus die Lehre, dass die Erlösung begrenzt wäre. Dass die Erlösung Jesu nur für diejenigen erfolgt ist, die das auch in Anspruch nehmen. Mit anderen Worten, es steht nicht jedem Menschen offen. Dieser Vers belegt das Gegenteil. Er hat für jeden den Tod geschmeckt. Also Jesus ist für jeden Menschen gestorben. Nur wirksam wird das nur für diejenigen, die es annehmen. Impliziert ist hier eine interessante Aussage, Jesus musste Mensch werden, um sterben zu können. Denn Gott hat die Eigenschaft, nicht sterben zu können. Gott ist per Definition unsterblich. Jesus musste Mensch werden, um sterblich zu werden. Deshalb war er ganz Gott und ganz Mensch. Er war kein in dem Sinne Übermensch. Er war nicht auch, er sah aus wie ein Mensch, aber eigentlich ist er ja Gott. Sondern es ist ganz grundlegend, dass Jesus wirklich Mensch war. Und das war er. Ja, wirklich Gott, 100% Gott und 100% Mensch. Passt nicht in unseren Kopf, gebe ich zu. Aber es ist wichtig, dass wir da nicht Abstriche machen. Es ist nicht 50-50. Es ist nicht 50% Gott, 50% Mensch, sondern 100% Mensch und 100% Gott. Und das war nötig, damit er sterben kann. Jetzt werde ich ein paar Verse überspringen müssen, auch wenn die sehr interessant sind. Es wird da beschrieben, derjenige, von dem alle Dinge sind, er ist Mensch geworden, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Ich lese weiter ab Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also weil wir Menschen Fleisch und Blut haben, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Also Gott, Jesus wurde Mensch, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an.
Ganz interessante Aussage. Gibt es Erlösung für Engel? Können Engel sich bekehren? Ist Jesus für Engel gestorben? Die Antwort ist nein. Und das ist so ziemlich der einzige Vers, der das sagt. Also ich wüsste keinen anderen Vers im Neuen Testament, der diese Aussage macht. Jesus nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams, mit anderen Worten Menschen, die ihm glauben, gläubigen Menschen. Also wir haben die Reihenfolge Gott, Engel, Mensch, aber Erlösung hat Gott nur für die Menschen geschaffen. Mit anderen Worten, Dämonen können sich nicht bekehren, zumindest sagt die Bibel nichts dazu. Und dieser Vers sagt, Jesus ist nicht für Engel und damit auch nicht für gefallene Engel gestorben.
Und dann Vers 17 und 18, ganz wichtig, daher muss er in allem den Brüdern gleich werden, also den Menschen, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden.
Das ist eine total spannende Aussage. Zum einen wird hier das Motiv Hohepriester eingeführt. Das ist die erste Aussage im Hebräerbrief darüber, dass Jesus Hohepriester ist.
Also, Jesus musste Mensch werden, damit er Hohepriester wird. Und zwar, dieser Hohepriester wird auf zweifache Art und Weise beschrieben. Er ist barmherzig und er ist treu.
Der Hohepriester hat eine interessante Funktion im Alten Testament. Ich zeige euch nachher noch ein paar Bilder dazu, so Nachbauten vom Tempel oder von der Stiftshütte. Der Hohepriester hat die Funktion gehabt, einmal im Jahr ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes zu gehen, um Sündenvergebung zu erwirken. Alle Sünden, für die man noch kein Opfer gebracht hat, das hat der Priester am Versöhnungstag getan, indem er ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes ging. Und jetzt wird dieses Bild auf Jesus übertragen. Jesus musste Mensch werden, um ein Hohepriester zu werden, der die Sünden des Volkes sühnt. Und zwar ist er ein barmherziger und ein treuer Hohepriester. Bei Treue, das ist klar, das wird auch in den nächsten Versen noch ausgeführt, kommen wir gleich zu. Was bedeutet es, dass Jesus barmherzig ist? Was ist Barmherzigkeit? Das ist ein frommer Begriff, aber was bedeutet er eigentlich? Es hat mit Vergebung zu tun, ja.
Was ist der Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit und Güte? Das ist voll gemein, ne, was ich euch so frage. Ja, wusste ich vorher auch nicht, musste ich irgendwann mal lernen. Barmherzigkeit, es klingt für uns wie ein sehr frommer Begriff, ist es gar nicht. Barmherzigkeit ist ein juristischer Begriff. Er kommt aus der Gerichtssprache und bedeutet nichts anderes als, die Strafe wird festgestellt, aber ein anderer bezahlt. Ganz wichtig, Barmherzigkeit ist nicht ein Auge zudrücken, sondern genau das Gegenteil davon. Das macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich vor Gericht stehe, weil ich zu schnell Auto gefahren bin und der Richter sagt, Sie sind unschuldig, oder er sagt, Sie sind schuldig, aber Gerd Riegel bezahlt die Strafe. Es macht einen ganz großen Unterschied, ob er ein Auge zudrückt und sagt, ah, Sie waren zu schnell, aber lass mal durchgehen, dann verliert er seinen Job. Vielleicht oder hoffentlich. Aber wenn er sagt, ja, der Beweis ist klar, Sie sind schuldig, aber wissen Sie was, ich bezahle für Sie. Ist das legitim oder nicht? Das ist legitim. Und das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, die Strafe wird festgestellt, aber ein anderer bezahlt. Ja? So, Jesus ist ein barmherziger Hohepriester. Was bedeutet das für meine Sünde? Dass er nicht ein Auge zudrückt, sondern die Strafe feststellt. Aber gleichzeitig, er ist ein barmherziger Hohepriester, der die Strafe auch bezahlt, der die Sünde bezahlt. Und jetzt haben wir hier in Vers 18 die Aussage, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Das ist eine der ganz großen Aussagen des Hebräerbriefes. Kommt im Neuen Testament so meines Wissens auch nicht vor. Jesus wurde nicht nur Mensch, um für uns zu sterben, sondern Jesus wurde Mensch, um leiden zu können. Um, noch zugespitzter, um versucht werden zu können. Ganz spannend, in den Evangelien wird ja berichtet, dass Jesus in Versuchung geführt wurde. Von Satan, in, was ist, ist Matthäus 3 oder 4? Ich verwechsel das immer. Ich glaube 4. 3 ist die Taufe, 4 ist die Versuchung. Jesus wurde versucht zur Sünde. Nun glauben oder denken viele Christen, auch Ausleger, naja, diese Versuchung, Jesus hätte nicht sündigen können. Ich bezweifle das. Mir scheint, gerade wegen den Hebräerbriefaussagen, Jesus wurde wirklich zur Sünde versucht. Jetzt fragt mich nicht, was wäre passiert, wenn Jesus gesündigt hätte. Naja, doch, ich sag was dazu. Er hätte aufgehört, Gott zu sein. Also, wenn Jesus gesündigt hätte, hätte Gott gesündigt. Von der Definition her kann Gott eigentlich gar nicht sündigen. Aber Jesus war eben nicht nur Gott, sondern er war Mensch. Und wenn dieser 100% Gott und 100% Mensch sündigt, dann ist auf jeden Fall der Erlösungsplan Gottes durchgestrichen. Wenn Jesus gesündigt hätte, hätte er nicht stellvertretend für uns sterben können. Also wenn Jesus nicht wirklich hätte sündigen können, dann wäre er aus meiner Sicht nicht wirklich Mensch geworden. Und diese Bibelstellen sagen eigentlich genau das. Jesus ist versucht worden. Er hat gelitten unter der Versuchung. Mit dem Unterschied zu uns, er hat nicht gesündigt. Aber er weiß jetzt, er ist zurück im Himmel, er ist unser Hohepriester und er ist ein barmherziger Hohepriester, der mit uns mitleiden kann, wenn wir versucht werden. Das heißt, dadurch, dass er Mensch geworden ist, ist er versuchbar geworden. Ich denke, er hätte wirklich auch sündigen können, hat er aber nicht. Und jetzt ist er ein Hohepriester, der Verständnis mit unserer Schwachheit hat. Das kommt am Ende von Kapitel 4 nochmal. Das ist echt ein tolles Thema. Jeder andere Gott oder jede andere Gottesvorstellung, nehmen wir jetzt mal wieder Allah auch, wenn ich nicht immer auf dem Islam hier rumhacken will, aber eigentlich auch der alttestamentliche Gott, wenn man so will, also vor Jesus, wenn jemand in den Tempel kam und für sein Opfer, für seine Sünde ein Opfer bringt, hat man eigentlich immer einen Gott, der sagt, oder der sich denken könnte, du schon wieder gesündigt. Kann doch nicht so schwer sein, meine Gebote zu halten. In Jesus haben wir einen Gott, einen Hohepriester, einen Gott, der sagt, ich weiß, wie sich Versuchung anfühlt. Obwohl ein Gott eigentlich nicht versuchbar ist. Ja, an anderer Stelle, in Jakobus 1 heißt es, Gott kann nicht versucht werden zur Sünde. Im Himmel nicht. Auf der Erde konnte er das. Also Jesus hat auch auf dieser Erde gelebt, nicht nur um zu sterben. Das ist ganz sicher das Wichtigste. Aber es ist noch mehr dabei. Er hat auch auf der Erde gelebt, um die Erfahrung zu machen, zur Sünde versucht zu werden. Und im Übrigen, ich glaube, wenn Jesus nicht wirklich hätte sündigen können, dann hätte Satan sich das Theater gespart. Ja, dann hätte er gar nicht versucht, zur Sünde zu verführen, weil er gewusst hätte, geht ja eh nicht. Also Satan ging davon aus, er kann ihn zur Sünde verführen, und an der Stelle wird Satan richtig gelegen haben. Für uns ist das ein positiver Effekt. Jesus hat uns als Vorbild vorgelebt, wie man mit Versuchung umgeht, dass man der Versuchung widerstehen soll und kann. Und gleichzeitig, und da mache ich jetzt mal einen Sprung ans Ende von Kapitel 4, Vers 15, ab Vers 14 lese ich mal. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Großartige Aussage. Wenn ich als Christ zu Jesus immer und immer wieder komme und sage, Jesus, ich habe wieder versagt, ich habe wieder gesündigt, dann sitzt er nicht da und sagt, wie kannst du nur, das mit der Versuchung ist alles nicht so dramatisch. Sondern Jesus hat an der Versuchung selber gelitten und er hat Mitleid und er hat Verständnis und er ist barmherzig mit uns. Er drückt nicht ein Auge zu, aber gleichzeitig, unsere Schwachheit ist für ihn nicht ein Problem, sondern die Aufforderung ist, lasst uns zum Thron der Gnade kommen. Das ist die Bundeslade. Der Begriff, der hier steht, ist der Deckel der Bundeslade. Die einzige Funktion war, der hohe Priester wirkt dort am Versöhnungstag Vergebung für die Sünde. Und Jesus ist für uns alles in allem. Wenn ich als Christ wieder gesündigt habe, die natürliche Tendenz von uns ist, das vertuschen wir reden uns das schön. Ich meine, eigentlich, wenn man sich gerade bekehrt hat, dann ist man so begeistert und man hat ja gerade alle seine Sünden bekannt, dann ist es gar nicht so schwer, wieder seine Sünde zuzugeben. Aber wenn man mal 30 Jahre Christ ist und dann wieder so, ja, zum x-ten Male irgendeine Sünde begeht, und das ist dann irgendwann auch peinlich und irgendwann kommt man sich wirklich komisch vor Gott. Ja, man kommt sich eigentlich komisch vor. Man denkt, das passiert mir nicht mehr. Also eigentlich, ja, bin ich lang genug dabei oder was auch immer man sich da sagt. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, lass uns diesen Fehler nicht machen. Es ist peinlich, wieder zu Jesus zu kommen mit dem gleichen Versagen. Sondern im Gegenteil, lasst uns zum Thron der Gnade kommen, denn da sitzt einer, der Verständnis hat für unsere Schwachheit. Er wurde nämlich auch versucht. Ja, also es ist ein Riesenvorteil davon, dass Jesus Mensch geworden ist. Er weiß, wie es sich anfühlt, wie hart es ist, wie schwer es ist. Er ist unser Vorbild, nicht zu sündigen. Aber wenn wir versagt haben, kriegen wir bei ihm auch immer und immer wieder diese Vergebung. Damit meine ich nicht, dass wir leichtfertig damit umgehen können. Darum geht es nicht. Aber dass wir uns nicht schämen, sondern zum Thron der Gnade gehen, denn alles andere wäre fatal. Und ja, nochmal diese Aussage, Jesus musste Mensch werden, um versuchbar zu werden. Das ist eigentlich spannend und sehr, sehr einmalig und wird hier ausführlich beschrieben. Es ist 10:50. Gerd, wann ist Mittag? Um 3 oder 4 oder? 10:50. Okay, wir machen noch 20 Minuten und dann gehen wir essen. Es geht weiter in Kapitel 3 und zwar mit der nächsten Warnpassage. Das ist die zweite. Ich muss mal kurz hier wechseln. Ich habe die Kapitel 3 und 4 mal beschrieben mit wer unterwegs ist, will auch ankommen. Weil in Kapitel 3 und 4 ein interessantes Bild entfaltet wird. Ihr müsst jetzt mal weiterspringen auf Seite 9. Also Kapitel 2 endet mit der Aussage, unser Schöpfer ist Mensch geworden, er ist versuchbar geworden, er ist für uns gestorben und auch verstanden, er ist Hohepriester, der uns jetzt vertritt. Und dann kommt Kapitel 3, damit knüpft daran an, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, nämlich Jesus. Hier haben wir wieder eine direkte Anrede. Er spricht die Empfänger an als heilige Brüder. Übrigens, die Schwestern sind auch mit gemeint. Das ist häufig ein Missverständnis, dass dadurch, dass im Neuen Testament meistens nur von Brüdern die Rede ist, sind die Frauen nicht irgendwie abgewertet, sondern es gibt Kulturen, und dazu gehört eben die jüdische Kultur auch. Wenn man 20 Frauen in einem Raum hat und einen Mann, dann spricht man die Gruppe männlich an. Das gibt es auch heute noch in manchen Kulturen. Ist für uns total absurd, ist aber einfach üblich. Und ist auch keine Wertung, sondern es ist einfach so. Ja? Wenn da 20 Frauen sind, sagt man ihr Frauen. Und wenn ein Mann dabei ist, dann sagt man ihr Männer. Auch wenn da nur ein Mann ist und man meint die Frauen mit Männern zusammen. Und deswegen ist auch der Begriff Brüder ist eine wörtliche Übersetzung, aber es meint eigentlich heilige Geschwister in diesem Fall. Also Menschen, die zum Volk Gottes gehören. Und der Begriff heilig ist hier nicht eine Floskel, sondern auf dem Hintergrund, Jesus ist der Hohepriester. Jesus sitzt auf dem Thron als derjenige, der die Reinigung von den Sünden erwirkt hat. Er spricht zu Menschen, die bekehrt, die erlöst sind. Er nennt sie Teilhaber der himmlischen Berufung. Also sie sind diejenigen, die die Erben des Himmels sein sollen. Ja, Ende von Kapitel 1, die Engel sind dafür da, um denjenigen zu dienen, die das Heil ererben sollen. Die werden hier als Teilhaber der himmlischen Berufung bezeichnet. Betrachte den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus. Das hier ist die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, in der Jesus als Apostel bezeichnet wird. Nicht Apostel im Sinne der Jünger, sondern Apostel bedeutet eigentlich nur Gesandter. Und wenn er sagt, Jesus ist ein Apostel, dann ist er der Gesandte Gottes, Hebräer 1, 1 und 2. Gott hat geredet durch die Propheten, jetzt hat er geredet durch den Sohn. Er ist Gesandter, Jesus ist Gesandter Gottes und er ist zugleich hoher Priester und zu diesem bekennen wir uns. Das ist ein Thema, das sich durch den ganzen Hebräerbrief zieht. Also Jesus hat für uns die Erlösung erwirkt und wir bekennen uns zu ihm. Also wir stellen uns auf seine Seite, würden wir heute sagen. Ja, ich überspringe mal, ne? Also die Beschreibung, wie das Neue Testament uns sieht, ist ganz spannend. Und dann kommt ein weiterer Vergleich. Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Haus. Spannende Geschichte. Was sind die großen Figuren im Alten Testament oder für die Juden? Wer sind die größten Namen, die größten Personen? Mose, Elia, Abraham, Jakob, Isaak. Den David dürft ihr nicht weglassen. Ja. Also, die allergrößten sind Mose, Abraham, David, ohne dass ich die anderen abwerten will. Ist immer die Frage, von welchen Kategorien sprechen wir. All diese Personen und Figuren kommen im Hebräerbrief vor. Und hier, er beginnt bei Mose. Und auch hier wieder, Mose wird nicht abgewertet. Aber es wird im Verhältnis zu Jesus gesagt, wer ist Mose, wer ist Jesus. Ähnlich wie mit den Engeln in Kapitel 1. Und dann heißt es erstmal, Jesus und Mose haben etwas gemeinsam, sie sind treu. Treu dem, der ihn dazu gemacht hat, der ihn als Apostel und Hohepriester eingesetzt hat, wie auch Mose in seinem ganzen Haus. Also Mose und Jesu haben die Treue gemeinsam. Es wird in 4. Mose explizit gesagt über Mose, dass er treu ist. Ja, es ist eigentlich eine indirekte Anspielung auf 4. Mose 12. Überspringen wir jetzt. Und dann heißt es weiter im Hebräerbrief, denn er, Jesus, ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Okay, langsam, ein bisschen kompliziert formuliert. Erstmal wird gesagt, Jesus ist größer als Mose. Das ist für uns sowas von selbstverständlich. Für einen Juden in der damaligen Zeit ist das unerhört. Mose gilt als der große Gesetzgeber, als der große Mann Gottes. Aber die Christen sagen, Jesus ist größer. Und zwar, Mose hat Gottes Haus verwaltet und Jesus dagegen ist derjenige, der das Haus erbaut hat. Er ist der Sohn. Also Mose ist der Knecht im Haus Gottes, Jesus ist der Sohn. Also wenn man das jetzt mal auf was weiß ich, eine Firma übertragen will, es macht einen Unterschied, ob jemand ein Angestellter ist oder ob jemand der Juniorchef ist, richtig? Juniorchef, vor dem sollte man mehr Respekt haben, ist der Arbeitsplatz ein bisschen sicherer. Und das ist das Bild hier, Mose hat einen treuen Dienst gemacht. Mose hat Gott treu gedient, aber der Status von Mose ist einer vom Volk. Mose ist nur ein Mensch. Jesus, dem gegenübergestellt, ist auch treu, aber er ist eben nicht nur ein Knecht, er ist nicht einer der Propheten, er ist nicht nur ein Nachfolger oder ein nicht jemand, der neben Mose steht, sondern jemand, der über Mose steht. Das Haus, also damit ist das Volk Gottes gemeint, ist von Gott erbaut und das ist dieser Sohn. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu zum Zeugnis von dem, was verkündet werden soll, Christus aber als Sohn über sein Haus. Also hier wird nochmal der Sohnbegriff anders verwendet als in Hebräer 1. Ne? Nachkomme Davids, ja, göttlicher Sohn, also als göttliche Figur Sohn Gottes. Und hier nochmal auf Bildebene, Jesus ist der Herr, der Junior-Chef, wenn man so will, im Volk Gottes. Und damit er ist mehr als Mose. Das nur ganz knapp. Und dann heißt es in Vers 6 am Ende, die Anwendung auf uns, an die Empfänger und den Schreiber, sein Haus, also Jesu Haus, Gottes Haus, sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Also hier haben wir wieder das gleiche Thema wie in Hebräer 2, Vers 1. Wir müssen auf das Wort achten, damit wir am Ziel ankommen. Und hier etwas Ähnliches, anders ausgedrückt, wir müssen bis zum Ende standhaft festhalten, denn wir sind sein Haus und damit wir auch wirklich da ankommen, ja, wird in den nächsten Versen ausgeführt. Aber dieses Thema, wir müssen bis zum Ende treu bleiben, wir müssen bis zum Ende dranbleiben. Die Treue ist betont, Jesus ist treu, Mose war treu, Jesus ist treu und jetzt sind wir, ist unsere Treue gefordert. Darauf will er hinaus, darauf leitet er hier über. Es ist eigentlich bildlich gesprochen sehr einfach. In einer Ehe, wie viele Leute müssen treu sein? Einer oder beide? Die Ehe ist gescheitert, wenn einer untreu wird von zweien. Also ist die Treue von beiden Seiten gefordert. Genau das Gleiche ist hier, in Bezug auf Gott. Das Gute ist, bei Gott, Gottes Treue ist garantiert. Gott ist immer treu. Das wird mehrfach im Hebräerbrief betont. Gott ist treu. Jesus ist treu. Aber das nimmt die andere Seite auch in die Verantwortung. Die andere Seite muss auch treu sein. Und deshalb wird hier betont, Jesus ist treu, aber wir müssen auch bis zum Ende standhaft festhalten, müssen also dranbleiben. So, es geht weiter mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Der Hebräerbrief ist ja vollgestopft mit Zitaten. Wir haben übrigens im Hebräerbrief auch das längste Zitat aus dem Alten Testament, das sich im Neuen Testament findet, nämlich in Kapitel 8, kommen wir zu. Jetzt kommt hier ein Zitat aus Psalm 95. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, nämlich im Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste. Wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke, 40 Jahre lang. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Ihr habt auf eurem Handout so eine Skizze mit ein paar Pfeilen. Und zwar, diese Skizze will die Logik des Textes darstellen. In Psalm 95, der hier zitiert wird, wird Bezug genommen auf eine Situation in der Geschichte Israels, die noch viel weiter zurücklag. Ja, Psalm 95, von David geschrieben. Er schreibt über eine Zeit, als die Väter Gott in der Wüste prüften, versuchten, ärgerten, wenn man so will. Und das 40 Jahre lang. Wovon spricht er? Wann war Israel 40 Jahre in der Wüste? Als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Wir haben also hier drei Situationen und diese Situation wird in 4. Mose 14 beschrieben. Auch da interessanterweise wird deutlich, das Volk ist untreu, das Volk murrt, Mose ist treu. Ja, das hatten wir am Anfang von Hebräer 3 auch als Thema. Das Volk ist ungehorsam und Gott richtet das Volk. Ja, Gott ist irgendwann zornig, er hat sozusagen das Fass läuft über und er sagt, ich habe euch aus Ägypten befreit, ich habe euch die Verheißung gegeben, ich bringe euch ins verheißene Land. Hat Gott sie ins verheißene Land gebracht, ja oder nein? Wer ist für ja, wer ist für nein? Ja, ich bin für beides. Es ist ja und nein. Dieses Volk, dem er versprochen hat, ich bringe euch ins verheißene Land, er hat sie ins verheißene Land gebracht, aber die nächste Generation. Also Gott ist seinem Versprechen treu geblieben. Aber nicht diesen Menschen, sondern ihren Nachkommen. Der Ungehorsam des Volkes in der Wüste, die Untreue, Das mangelnde Vertrauen zu Gott führte dazu, dass Gott sagt, ich werde mein Versprechen immer noch einlösen. Menschen werden ins verheißene Land kommen, aber nicht ihr. Alle aus dieser Generation, die gemurrt haben, die untreu waren, ihr werdet jetzt in der Wüste so lange Schleifen laufen, bis ihr alle tot seid. Und dann gehen wir rüber. Außer zwei. Ja, Josua und Kaleb, die Gott vertraut haben. Das waren die einzigen Kundschafter, die gesagt haben, das Land, ja, da sind Riesen. Aber Gott hat uns gesagt, wir kriegen das Land. Und die anderen sagen, nein, das funktioniert nicht. Sagt Gott, gut, dann lauft ihr, bis ihr alle tot seid. Nur die beiden, die mir vertraut haben, die kommen da rein. Und diese Situation hat David im Psalm 95 zu seiner Zeit aufgegriffen. Und Psalm 95 ist total interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mit drin habe. Habe ich nicht. Psalm 95 hat einen spannenden Aufbau. Er beginnt damit, dass Gott angebetet wird. Gott wird gelobt, Gott wird gepriesen. Also so wie in einem Gottesdienst Lobpreiszeit. Wir beten Gott an. Und plötzlich, mitten in diesem Psalm, sagt er, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und er spricht eine Warnung aus. Also das Lob Gottes, die Anbetung Gottes, verbindet er mit der Verpflichtung, Gott und sein Reden ernst zu nehmen. Und ihr seht wieder, dieses Thema, ne, beschäftigt uns im Hebräerbrief seit Kapitel 1. Gott ist ein redender Gott. Und jetzt kommt wieder, anhand von Psalm 95, wenn Gott redet, reagieren wir Menschen darauf. Und zwar entweder, indem wir Gottes Wort ernst nehmen oder indem wir es ignorieren. Und schon David hat zu seiner Zeit gesagt, Leute, wenn Gott redet, müssen wir es ernst nehmen. Denn überlegt doch mal, in der Wüste hat Gott uns eine Zusage gemacht. Wir haben ihm nicht geglaubt, wir haben ihm nicht vertraut. Und Gott hat uns bestraft. Die Generation musste in der Wüste so lange rumlaufen, bis sie alle tot waren. Deshalb soll das für uns eine Warnung sein, wir müssen Gottes Reden ernst nehmen. So, und diesen Psalm 95, der ja auf 4. Mose 14 Bezug nimmt, den zitiert der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 3 und sagt, Leute, für uns gilt dieser Psalm genauso. Wenn Gott heute redet, und er redet ja immer noch, nur jetzt durch seinen Sohn, dann müssen wir das ernst nehmen, denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir auch am Ziel nicht ankommen. Und das ist eine spannende Geschichte, wenn ihr nochmal auf euer Handout schaut, der nächste Pfeil, der lange Pfeil. Hier wird in diesem Abschnitt die Befreiung Israels aus Ägypten parallel gesetzt zum Leben als Christ, als neutestamentlicher Christ. Und es gibt drei Stufen. Es gibt die Befreiung aus Ägypten, die Wüstenwanderung, die Zeit der Anfechtung sozusagen, und das verheißene Land. Ja, Gott führt sie aus Ägypten und sagt, ich bringe euch ins verheißene Land. Aber was ist dazwischen? Die Wüste. Eigentlich 40 Tage, wird ausgeweitet zu 40 Jahren. Und in dieser Zeit entscheidet sich, ob man ankommt oder nicht. Richtig? Obwohl Gott das Versprechen gegeben hat, ich bringe euch dahin, haben die Menschen das sozusagen in der Hand. Vertraue ich Gott? Glaube ich Gott? Wenn ja, komme ich an. Wenn nein, muss ich in der Wüste sterben, komme nicht in dem verheißenen Land an. Und diese Situation aus der Geschichte Israels benutzt der Schreiber des Hebräerbriefes und sagt, wir sind als neutestamentliche Christen in der gleichen Situation. So wie Israel aus Ägypten befreit wurde, das ist das Gleiche wie unsere Bekehrung. Das wird im Neuen Testament übrigens häufig gleichgesetzt. Ja, deshalb ist übrigens das Abendmahl am Passahabend eingesetzt. Israel feiert das Passahfest als Erinnerung an den Auszug. Wir feiern das Abendmahl, die Grundlage unserer Erlösung, sozusagen als Ersatz, als neutestamentlicher Auszug aus Ägypten, Befreiung aus der Sklaverei der Sünde, mit der Verheißung, dass wir im Himmel ankommen, aber die meisten von uns, eigentlich alle hier in diesem Raum, sind noch nicht im Himmel angekommen, oder? Ihr lebt zwar in Espelkamp, das ist kurz vor Himmel, aber wir sind noch auf dieser Erde. Und solange wir hier auf der Erde sind, ist diese Zeit der Versuchung, ist diese Zeit, in der sich entscheidet, kommen wir an oder nicht. Das ist die Parallelsetzung, die er hier macht. Das Leben ist wie eine Wüstenwanderung. Die Verheißung ist gegeben, die Befreiung ist erfolgt, die Verheißung ist gegeben, aber wir sind unterwegs und wir sind gefordert, es ist unsere Verantwortung, treu zu sein, ja, das hatten wir vorher in dem Vers. Wir müssen bis zum Ende standhaft festhalten und dieses Festhalten bedeutet an Gottes Wort festhalten. Und genau das wird hier ausgeführt. Ich habe noch 3 Minuten. Nach dem Zitat kommen diese Aussagen, Kapitel 3. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, also solange wir noch nicht angekommen sind, solange Gott redet, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, das ist nochmal das Zitat, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung, nämlich Meriba. Welche haben dann gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Total interessant. Der Schreiber sagt, Israel soll uns ein warnendes Beispiel sein. Denn auch wir leben in der Gefahr, ein böses Herz zu bekommen, von Gott abzufallen, ungläubig zu werden. Und dann Vers 13, ein sehr drastischer Ausdruck. Seht zu, dass niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Also Sünde kann man fast nicht besser beschreiben. Sünde betrügt uns. Warum ist Versuchung so spannend, so interessant? Warum ist Versuchung überhaupt Versuchung? Warum sündigen wir? Richtig. Sünde ist immer attraktiv. Das ist der Kern von Versuchung. Eine Sache wäre für uns keine Versuchung, wenn sie nicht attraktiv wäre. Richtig? Also keiner von uns würde von jetzt auf gleich auf die Idee hoffentlich kommen, jemanden umzubringen. Es sei denn, er verspricht sich, dass ihm das irgendwie Spaß macht oder ihn irgendwie glücklich macht. Ich habe jetzt ein drastisches Beispiel genommen. Nehmt irgendeine andere Sünde. Denkt in euer Leben rein, die letzte Sünde, die ihr gemacht habt, alle Sünden, die ihr jemals gemacht habt, haben irgendetwas damit zu tun, dass wir uns einen Vorteil versprechen. Entweder es macht Spaß, es fühlt sich gut an, wir haben irgendeinen Vorteil, wir stehen besser da, was auch immer. Sünde ist immer attraktiv, war bei Adam und Eva schon so, nichts anderes. Die dachten, sie verpassen etwas, wenn sie von der Frucht nicht essen. Und sie haben das der Schlange geglaubt. Und deshalb ist dieser Begriff so toll, Betrug der Sünde. Sünde ist immer Betrug. Für den Moment ist sie super attraktiv. Und im Moment, in dem du sündigst, ist es meistens auch noch so, ey, war eine gute Sache. Nur kurz nachher realisierst du, es war gar nicht gut, sondern es ist schädlich. Es ist kein Vorteil, sondern die Nachteile sind viel größer. Und deshalb hier die Warnung, auch Israel hat gedacht, ja, wir sind sicherer, wenn wir nicht in dieses verheißene Land gehen. Aber Gott sagt, ich schenke euch das. Aber wenn ihr mir jetzt misstraut, dann ist das Sünde. Und Unglaube und Ungehorsam werden hier gleichgesetzt. Im Kern ist jede Sünde übrigens auch Unglaube. Ja, wenn man das zu Ende denkt. Ich verspreche mir, ich sündige, weil ich mir davon einen Vorteil verspreche. Aber Gott hat es ja verboten. Warum hat Gott es verboten? Weil er mir etwas wegnehmen will, richtig? Nein, weil er mich vor etwas schützen will. Ich sündige nur dann, wenn ich denke, ich weiß es besser als Gott. Wir denken es nur nie so. Das hat schon Satan im Garten Eden so gemacht. Hat Gott wirklich gesagt? Gott hat das gesagt, weil, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und Eva denkt, es ist ein Vorteil. Gott enthält uns etwas vor. Ich mache das jetzt einfach und dann habe ich etwas Besseres, als wenn ich auf Gott höre. Das ist bei Sünde immer so. Egal, ob es bei Sex vor der Ehe geht oder ob es um Drogen geht oder um Datenklau oder Steuerhinterziehung. Irgendwie denken wir, wenn ich das mache, lohnt sich das. Und im Kern ist es, ich vertraue nicht darauf, dass das, was Gott sagt, besser für mich ist. Wir denken das nur meistens in dem Moment nicht so. Deshalb ist, bevor man sündigt, sollte man mal innehalten und mal darüber nachdenken, dann würden wir eigentlich viel weniger sündigen. Und genau das ist hier die Aufforderung, lasst uns aufeinander achten. Denn wir alle stehen in der Gefahr von Sünde betrogen zu sein. Wir werden das ständig. Und wir haben eine Verantwortung füreinander, ist auch ein Thema, das ganz häufig im Hebräerbrief vorkommt, aufeinander zu achten, einander zu helfen, denn die Sünde betrügt uns. Aber die Aufforderung ist es, an Christus bis zum Ende standhaft festzuhalten, kommt auch hier wieder in Vers 14 vor. Denn Israel ist ein warnendes Beispiel. Ja, und hier nochmal das, was ich mit dem Pfeil versucht habe auszudrücken. Wer hat sich gegen Gott aufgelehnt? Diejenigen, die aus Ägypten befreit wurden. Sie haben Gottes Erlösung erlebt, aber haben sich dann für die Sünde entschieden. Und zwar ganz bewusst und sehr ausgeprägt. Und dann kam Gottes Gericht und das ist ein warnendes Beispiel. Ich glaube, es ist ein schlechter Übergang fürs Mittagessen, aber das Essen wird bestimmt gut schmecken, nicht nach Gericht. Und nachher machen wir weiter. Es wird positiver gleich. Wir sind schon in Kapitel 3, wie schön. Wir schaffen das heute.